Wenn ihr die Bewegungsaufgaben aus diesem Podcast nachmachen wollt, dann tut ihr das auf eigene Gefahr. Sorgt dafür, dass ihr genügend Platz habt, dass nichts kaputt gehen kann und dass ihr euch nicht verletzt. Bewegungen, bei denen ihr euch nicht wohlfühlt, einfach sein lassen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Hallo und willkommen zum Psychotonik-Podcast mit Martina Rester. In dieser Folge geht es um Akzeptanz als Aspekt von Resilienz. Wir klären unter anderem die Frage, was müssen wir anerkennen, um uns als resilient zu erleben? Zu Gast ist Annelies Wieler-Baumann, Mitbegründerin und Leiterin des Lehrinstituts für Psychotonik in Zürich. Guten Morgen, Annelies.
Guten Morgen, Martina.
Wir haben uns im Vorbereitungsgespräch dazu entschlossen, mit einer Bewegungsaufgabe zu starten. Ich weiß nicht, welche Aufgabe es sein wird und bin bereit.
Martina, du wirst überrascht sein, weil ich habe mir schon etwas überlegt zum Thema Akzeptanz. Und Akzeptanz hängt auch ganz fest zusammen, stark zusammen mit dem Thema Wahrnehmung. Mhm. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir uns selbst wahrnehmen, sondern wir müssen uns in der Umgebung wahrnehmen. Und darum bitte ich dich, einmal kurz die Augen zu schließen, dich in deinen Stuhl zurückzulehnen und dir deinen Eintritt, also heute Morgen bist du reingekommen ins Studio, hast dich an deinen Arbeitsplatz gesetzt, einmal ganz kurz diesen Weg vor Augen zu führen. Und dann sagst du mir bitte, was hast du gesehen? Zwei Sachen, die du gesehen hast.
Als erstes habe ich den Stuhl gesehen und ich habe den Kopfhörer gesehen, der auf dem Tisch lag.
Gut, dann bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen, einmal aufzustehen und dich an die Türe zu stellen, also an den Türrahmen zu stellen, wo du das Studio betrittst. Verweile dort einen Moment und lass das Studio auf dich wirken und dann komm zu deinem Platz zurück. Kannst du das machen?
Ja.
Gut, du bist jetzt wieder da.
Ja.
Und sag mir zwei Sachen, die du gesehen hast.
Ich habe die tiefe Decke gesehen und wie viele unterschiedliche Materialien hier im Raum sind. Mir sind zum Beispiel die Stoffbahnen aufgefallen.
Mhm. Du hast ja vorhin deinen Stuhl gesehen und den Kopfhörer. Gibt es noch mehr Dinge, die du siehst?
Tisch, Lampen, Mikrofonständer, eine Uhr, ein Bildschirm, auf dem ich dich sehe. Das sind so die wesentlichen Dinge, die mir jetzt ins Auge fallen.
Gut, danke schön. Aber mir ist es wichtig, dass wir bei der Akzeptanz auch immer im Gefühl haben oder im Auge behalten, dass Akzeptanz heißt nicht nur, dass, was ist passiert, sondern wo ist es passiert, wo findet das Geschehen statt, in dem ich mich befinde. Und daraus ergeben sich ja dann auch die Möglichkeiten, die ich habe, um die Situation zu verändern. Es könnte ja jetzt sein, dass du husten musst und du hast jetzt gesehen, es gibt ein Wasserglas neben dir, also wenn du husten musst, kannst du einen Schluck Wasser nehmen.
Mhm.
Akzeptanz heißt grundsätzlich auch die Möglichkeiten um mich herum, oder nicht mal die Möglichkeiten, sondern die Tatsachen um mich herum wahrnehmen und die Tatsachen benennen oder zumindest registrieren oder sie gefühlsmäßig zu registrieren. Könntest du, wenn ich das mein Beispiel bleibe, könntest du mir sagen, welche von den Gegenständen, von dem, was du aufgezählt hast, Welches macht dir ein gutes Gefühl? Was macht dir eher ein schwieriges Gefühl?
Ein gutes Gefühl machen mir tatsächlich das Wasserglas und die Uhr. Die Uhr, weil sie mir Orientierung bietet. Ich kann dann abschätzen, wie viel Gesprächszeit wir noch übrig haben. Das Wasserglas, so wie du sagst, gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, dass ich meine körperlichen Symptome beeinflussen könnte, also zum Beispiel Magengeräusche, dass der Speichel dickflüssiger wird. Das hilft mir schon im Vorfeld zu wissen, dass ich in solchen Fällen eine Lösung parat hätte. Was aus meiner Erfahrung heraus grundsätzlich in Tonstudios auf Dauer unangenehm wird, ist die Abgeschlossenheit des Raums. Also es findet nicht viel Sauerstoffaustausch statt. Es gibt doppelte Türen, um das Studio akustisch dicht zu machen. Und das ist etwas, was über mehrere Stunden unangenehm werden kann.
Dann mache ich gerne noch eine zweite Übung mit dir. Du schaust mal nach links und du schaust mal nach rechts. Du siehst, dass du deinen Blickrahmen ein bisschen vergrößert hast. Genau. Gut. Du setzt dich in deinem Stuhl so hin, dass du das Gefühl hast, der Kopf ist gerade ausgerichtet, so wie wenn man ein Passfoto machen würde, wo man ganz gerade sitzen muss, dass die biometrischen Daten erfasst werden. Deine Nase ist wie ein Bleistift. Die Nase zeigt geradeaus und jetzt versuchst du mit der Nase eine Diagonale zu beschreiben, nach rechts unten. Gehst nach rechts unten, drehst den Kopf, dass du nach rechts unten guckst. Du schaust auch dorthin. Und dann gehst du zurück in die Mitte, richtest die Nase wieder geradeaus und dann schaust du nach links oben. Und dann gehst du wieder in die Mitte zurück und schaust wieder nach rechts unten und wieder in die Mitte. Und nach links oben und wieder in die Mitte, nach rechts unten, immer wieder die Mitte suchen, in der Mitte anhalten, nach links oben und wieder zurück. Und noch einmal kannst du es machen in deinem eigenen Tempo. Gut. Und jetzt versuchst du nochmal den Kopf zu drehen, links und rechts. Nach links und nach rechts. Geht es auf eine Seite jetzt mehr?
Ja, auf der linken.
Du siehst weiter nach hinten, hm?
Ja.
Genau. Also du hast den Raum, also wir haben vorher den Raum, das Sichtfeld vergrößert, von der unteren rechten Ecke zu der linken, oberen. Und jetzt merkst du, dass dein Rundumblick sich vergrößert hat deswegen, hm?
Ja, das stimmt.
Jetzt kannst du das mal auch noch auf die andere Seite machen. Du fängst an mit links unten und immer in der Mitte. Das ist eigentlich ganz wichtig. Rechts oben. Mitte zurück. Mach das 3-4 Mal. Wichtig ist, dass du immer wieder die Mitte bestimmst und dann nach hinten schaust. Und jetzt frage ich dich, was siehst du mehr? Was siehst du jetzt auch noch vom Raum, wenn du jetzt nach hinten schaust?
Ich habe jetzt den vollständigen Rundumblick.
Ja, und was ist hinter dir?
Hinter mir ist eine Wand. Mhm. Die ist unterteilt und anhand der Unterteilung kann ich sehen, dass ich jetzt die Wand, wenn ich nach rechts und nach links schaue, vollständig zum Schluss betrachtet habe.
Genau. Und wo ist die Türe in deinem Raum?
Seitlich rechts vor mir.
Die wäre ja dann, wenn der Sauerstoff knapp wird, eine Möglichkeit, den Raum zu verlassen. Also das ist eigentlich das Wichtige, dass du, wenn du die Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast, akzeptieren willst, musst du sie zuerst wahrnehmen. Das heißt, du musst dir zuerst eine Karte machen, die Sachlage genau kartografieren, damit du weißt, wo du bist und welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich die Grundlage für die Akzeptanz von Dingen, dass ich wahrnehme, ohne zu bewerten.
Das finde ich jetzt nochmal einen wichtigen Aspekt, den du benennst, indem du die Bewertung hereinbringst. Das haben wir ja schon mal betrachtet in der ersten Podcast-Folge, wo es um Resilienz als körperliches Phänomen ging. Und auch in einer der nächsten Podcast-Folgen, wo wir über Resilienz und Raum gesprochen haben, dass Akzeptanz grundsätzlich keine Bewertung braucht. Und das führt mich jetzt dazu, dass wenn du sagst, dass die Orientierung mir hilft, alle Handlungsoptionen überhaupt erstmal zu bemerken, dann sind ja, wenn wir das jetzt mal vom physischen Raum auf einen gedanklichen ausweiten, darunter auch Handlungsoptionen, die vielleicht nicht moralisch einwandfrei sind. Also ich finde es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir als Menschen viel mehr Möglichkeiten haben, als die Auswahl, die wir hinterher treffen, um dann tatsächlich zu handeln. Wir könnten ja auch uns zu einem Mord entschließen, zum Beispiel. Oder irgendetwas machen, was wir gesellschaftlich als unethisch oder unmoralisch empfinden. Und indem ich es nicht bewerte von vornherein, eröffnet es ja erst einmal Spielräume.
Genau. Du weißt ja, dass wir in der Schweiz wieder eine Milizarmee haben. Und es geht immer wieder darum, darf die Waffe mit nach Hause genommen werden? In der Zwischenzeit, wo man nicht Militärdienst macht, dürfen die Waffen zu Hause aufbewahrt werden. Die werden natürlich mit Munition aufbewahrt und ist das gefährlich, weil es eben dieses Potenzial, ich könnte jemanden erschießen, ist natürlich immer die Gefahr größer, wenn ich eine Waffe bereit habe. Ist ja das große Thema immer wieder. Es ist natürlich immer eine Überlegung wert, was tue ich, wenn ich mir verschiedene Handlungsmöglichkeiten zutraue, baue ich den Kontext so, dass es mir das leicht fällt, schwierige Dinge zu tun, oder baue ich meine Umgebung so, dass es mir nicht so leicht fällt, schwierige Dinge zu tun. Das ist ja dann eigentlich auch wieder im selben Thema. Ich muss wahrnehmen, wo ich mich befinde. Ich spiele es mal wieder nicht nur auf meine Handlungsmöglichkeiten, was möchte ich alles tun, sondern was könnte alles passieren. Also ich wandere viel und ich war da letztens mit jemandem unterwegs, die wollte etwas fotografieren, ist dann rückwärts gelaufen mit dem Handy und ich habe dann gerufen, hey, pass auf, da stürzt man den Abhang runter. Und sie hat gesagt, weshalb hat es hier keinen Zaun? Und dann denke ich, ja, wir haben nicht so viele Zäune. Du bist in der Eigenverantwortung. Du musst wissen, dass du an diesem Ort nicht rückwärts gehst zum Fotografieren, weil du dann sonst in die Schlucht stürzt. Und ich bin Skiläuferin, ich bin auch schon in Kanada Ski gelaufen. Die haben dann eine Regel, da gibt es Inbound und Outbound. Inbound kann man überall fahren, Outbound darf man nicht. In der Schweiz, in Österreich, in Deutschland gibt es das nicht. Hier heißt es einfach Lawinengefahr, betreten Sie auf eigene Gefahr. Und es gibt kein Band, das dich hindert, dorthin zu gehen. Du musst es selbst wissen und selbst verantworten. Und zur Akzeptanz gehört für mich halt dann auch, dass wir die Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Und die Verantwortung für mein Handeln kann ich auch nur übernehmen, wenn ich eben schon mal akzeptiere, wie ist die Umgebung und wie sind meine Fähigkeiten, also nicht nur meine Möglichkeiten in dieser Umgebung, sondern meine Fähigkeiten. Kannst du mal aufstehen? Und du hast doch einen Stuhl vor dir, der Räder. Ja. Mit diesen Stuhlrädern.
Ja.
Kannst du drauf knien?
Ja.
Machst du das mal? Gut. Stehst du sicher drauf?
Ja.
Ja. Jetzt steigst du wieder runter, bitte. Und du überlegst dir, wie wäre das, wenn du drauf stehen würdest? Wie groß ist die Gefahr, dass dir beim Draufstehen der Stuhl wegrollt? Würdest du das machen? Würdest du draufstehen?
Ich würde draufstehen, wenn die Deckenhöhe das nicht verhindern würde.
Okay. Du siehst, du traust dir das zu. Ich habe hier auch einen Stuhl mit Rädern. Ich würde das nicht tun. Weil ich befürchte, dass wenn ich dann draufstehe, der Stuhl in irgendeine Richtung wegrollen würde und ich runterstürzen würde. Aber du bist natürlich einige Jahre jünger als ich und ein bisschen behender. Du würdest dir das zutrauen. Auf die Gefahr hin, dass du auch zu Boden stürzt. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Diese Gedanken führen eigentlich nur zu einem brauchbaren Ergebnis, wenn wir uns schon, bevor wir sie anstellen, im Klaren sind, wo sind unsere Fähigkeiten? Wie und was bin ich und was kann ich? Das heißt, meine Fähigkeiten, die ich erlernt habe, also nicht nur die ich mal per Konstitution mitbekommen habe, sondern meine Kondition, wie habe ich mich konditioniert? Was kann ich wirklich? Kann ich schnell springen? Kann ich mich locker auf allen Ebenen bewegen? Kann ich mich auf den Boden legen und schnell wieder aufstehen? Das sind alles Fähigkeiten, die ich ja nicht einfach habe, sondern die ich trainieren muss. Die sind konditionsabhängig. Und über die müsste ich mir eben auch immer wieder im Klaren sein. Ich glaube, das ist auch ein Problem des Älterwerdens, dass beim Älterwerden die Erinnerung an vergangene Heldentaten größer ist als die tatsächlichen Fähigkeiten jetzt. Das heißt, ich merke, ich bin jetzt schon in einem beträchtlichen Alter angekommen, dass wenn ich mich in einer Situation befinde, ich zum Teil immer noch denke, ich wäre 40 und ich könnte das. Und dann in der Realität sieht es dann anders aus. Und es ist wichtig, dass ich mir immer wieder im Klaren werde, wo sind meine jetzigen Fähigkeiten? Was kann ich? Was kann ich jetzt gerade noch erreichen? Auf den Stuhl stehen, zum Beispiel.
Bedeutet aber ja auch, dass wir, weil wir die Fähigkeit haben, uns zu erinnern und unsere bereits gemachten Erfahrungen wieder aufzurufen, wir auch bei der Einschätzung, was wir denn eigentlich jetzt können, eine große Bandbreite und Vielfalt von Erlebnissen abgespeichert haben, die uns helfen, die Situation, in der ich mich aktuell befinde, einzuschätzen. Ich habe also mehrere Referenzobjekte und Referenzerlebnisse, die mir auch helfen, einzuschätzen, wer ich bin und was ich kann. Auch wenn es dann natürlich wieder letztlich darum geht, kann ich das auch aktuell.
Das stimmt.
Ich finde auch noch interessant, du hast eben dieses Beispiel genannt von der Bergtour und der Gefahr, in die Schlucht zu stürzen. Das bringt mich auf den Gedanken, dass wir ja auch etwas grundsätzlich akzeptieren müssen, nämlich die eigene Sterblichkeit. Eben, ich kann in die Schlucht stürzen, ich kann verletzt sein, aber ich kann im schlimmsten Fall auch tot sein. Und für mich ist die Tatsache, dass unser Leben endlich ist, ein wichtiger Aspekt in Bezug auf Resilienz. Wenn ich immer weiterleben würde, wäre das kein Thema. Und dann brauchte ich auch nicht die Akzeptanz, die das jetzt von mir erfordert, Mensch zu sein.
Du sprichst jetzt ein Thema an mit dem Tod. Das ist die Grenze, die wir überschreiten. Und wenn wir über diese Grenze gehen, dort haben wir keinen Ansprechpartner auf der anderen Seite. Wenn ich mal über die Grenze sonst hinausgehe, dann kriege ich eine Antwort. Wir kriegen eben vom Tod keine Antwort. Wir sind dann tot. Wir kriegen vom Tod ja keine Antwort.
Genau.
Wenn ich eine Grenze überschreite, zum Beispiel zu dir hin, dann kriege ich von dir eine Antwort. Wenn ich die Grenze überschreite, über die Türschwelle zu gehen in ein anderes Zimmer, dann kriege ich von diesem Zimmer eine Antwort. Ich kriege, wenn ich vom Trockenen ins Nass gehe, eine Antwort. Und vom Leben in den Tod gibt es eben keine Antwort. Und darum ist das eigentlich ein Thema, das ich nicht bearbeiten kann als Lebender. Oder mir im Moment keine Beispiele einfallen, wie ich das bewältigen könnte. Ja, ich kann nicht trainieren, tot zu sein. Ich kann alles Mögliche trainieren, von oben herunter zu springen, zu landen, aber ich kann nicht trainieren, tot zu sein. Das ist einmalig und endgültig. Und es bleibt ja uns nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Also es gibt hier gar keine Wahl. Also hier gibt es nichts, was in unserer Macht steht. Wir können nur trainieren, unsere Grenzerfahrungen größer und vielfältiger zu machen. Also unsere Räume zu vergrößern. Dieses kleine Beispiel mit dem Kopfdrehen ist für mich schon auch eine wichtige Sache. Ich muss den Horizont, in dem ich mich, oder den Raum, in dem ich mich befinde, den muss ich vergrößern. Und damit meine Möglichkeiten des Handelns vergrößern und meine Möglichkeiten des Seins vergrößern. Das ist eigentlich das, was ich trainieren kann.
Was dann aber auch wieder angenommen werden will.
Genau.
Meistens betrachten wir das Thema Akzeptanz ja da, wo sich Handlungsspielräume verkleinern, wo es weniger Möglichkeiten gibt, wo ich irgendwelche Verlusterfahrungen im Leben mache. Da sprechen wir dann über Akzeptanz oder fordern Akzeptanz ein vom anderen. Aber mehr Freiheit, mehr Auswahl muss ich auch anerkennen und annehmen können. Ist auch nicht so leicht.
Genau, und macht vor allen Dingen das Leben nicht leichter.
Ja, das ist es.
Und ich denke bei diesem Thema, im Moment, in dem ich akzeptieren kann, dass ich einen großen Raum zur Verfügung habe und viele Möglichkeiten zur Verfügung habe, kommt natürlich die Schwierigkeit dazu, dass ich wählen muss. Ich wähle eine von diesen Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo ich wählen muss, ist es eben wichtig, dass ich weiß, von welchem Standpunkt aus ich wähle. Akzeptanz heißt natürlich auch immer Akzeptanz auch von meinem Standpunkt. Also ich muss mal zuerst sicher sein, von wo aus ich meine Möglichkeiten sehe. Wir haben diese kleine Übung gemacht mit dem Kopfdrehen jetzt. Und du hast den Raum gesehen von dem Standpunkt aus, wo du gesessen bist. Du warst auf dem Stuhl und hast dann den Kopf gedreht, hast dann das Studio um dich herum gesehen. Heißt aber, dass du eben an diesem Stuhl sitzt. Hättest du den Standpunkt in einer Ecke oder an der Türe oder unter dem Tisch, hättest du einen anderen Blickwinkel auf den Raum, in dem du bist. Also kriech doch einmal ganz kurz unter den Tisch. Und falls du mich da unten noch hörst, was siehst du jetzt?
Klebestreifen auf dem Boden, Kabel, Steckdosen, Fußleisten, den Teppich, Tischbeine.
Ja, du beschreibst einen komplett anderen Raum, merkst du?
Mhm.
Nichts von einer niedrigen Decke, nichts von Stoff an den Wänden, gar nichts. Ja, das ist der Punkt. Also das heißt, im Moment, wo du den Standpunkt veränderst, veränderst du auch die Sicht auf den Raum.
Und du bist immer noch dieselbe. Und mein Gefühl und mein Gefühl für diesen Raum ist ein völlig anderes.
Genau. Und diese Sachen, die können wir trainieren. Und ich mache mit meinen Leuten, die halt üben mit mir, wir kriegen da nicht unter die unter die Behandlungsliege oder sonst was. Aber ich mache andere Übungen. Die Fähigkeit, mich als Körperraum auch zu sehen, das heißt, ich gehe ganz zurück. Wir haben ja im ersten Podcast von dieser Übung gemacht mit der Schwerkraft annehmen. Die Schwerkraft annehmen, also die Hand fallen lassen oder das Bein fallen lassen und die Schwerkraft annehmen. Da bin ich ja ganz zurück auf den eigenen Körperraum. Und bei dem fängt es halt natürlich immer wieder an. Also wir gehen ja immer wieder vom eigenen Körperraum aus. Einen anderen habe ich nicht. Ich habe keinen anderen Standpunkt als mich. Und ich mache auch gerne Übungen, die mich eben zurückbringen zu mir, zu meinem Körperraum, zu meiner Mitte. Und im Körper haben wir ja unseren Schwerpunkt, der ist so in der Beckenregion, aber könnten eigentlich auch den Schwerpunkt der Hand erleben oder den Schwerpunkt des Armes erleben oder den Schwerpunkt des Beines erleben. Und ich möchte gerne mit dir eine Übung machen, die mich mal auf die Hand, den Schwerpunkt der Hand zurückbringt. Magst du etwas solches machen mit mir?
Ja, gern.
Hast du vielleicht einen Apfel dabei oder eine Orange oder hast du einen Papierknäuel oder irgendetwas, wo du die Hand drauflegen kannst?
Ich habe tatsächlich eine Orange dabei.
Oh, ich habe ein Brötchen. Also du kannst die Hand auf die Orange legen. Nimm mal deine nicht so geübte Hand, die Hand, mit der du weniger machst. Die ist nicht so verdorben, weil sie weniger kann. Die nimmst du, legst du auf die Orange. Und zwar so, dass du das Gefühl hast, du triffst mit der Mitte der Hand. Also es ist eine gefühlsmäßige Mitte deiner Hand, die liegt zu oberst drauf. Und es gibt so wie ein Lot durch die Orange durch auf den Tisch.
Ja.
Kannst du das herstellen?
Ja, habe ich.
Genau. Und du kannst es mal prüfen, wenn du sagst, ich bin mir nicht ganz sicher, dann legst du die Hand ein bisschen anders drauf und dann wirst du merken, ah, da liegt sie nicht in der Schwerkraft drin. Also wenn du sie zum Beispiel auf die Kante legst, müsstest du sehr umstellen wieder. Geht zwar auch, aber jetzt suchst du dort, wo du das beste Gefühl hast, die Hand liegt in der Schwerkraft im Lot. Also es geht ein Lot durch die Mitte durch auf den Tisch. Hast du das?
Jetzt habe ich es wieder, ja.
Gut, und dann lässt du die Finger einfach hängen wie Blätter um die Orange herum Richtung Tischplatte. Und jetzt erhöhst du ein bisschen Druck auf der Mitte, sodass du die Möglichkeit hast, die Finger ganz leicht zu spannen. Dann spannen sich die Finger ein bisschen hoch, nimm die Hand nicht von der Orange weg, spann nur die Finger so weit, wie der Druck auf der Orange aushaltbar ist und dann lass den Druck wieder nach, lass die Finger wieder ruhen und warte, bis du ganz ruhst. Und wenn du ganz ruhst, probierst du noch einmal den Druck ein bisschen zu erhöhen, sodass sich die Finger spannen können, nach außen wachsen, die Finger werden länger, größer, weiter, leichter dadurch auch und dann wieder nachlassen und wieder ruhen. Dann machst du es nochmal, wieder den Druck erhöhen, Finger wieder spannen und wenn du ganz weit draußen bist, hebst du ab von der Orange mit der Hand, fliegst ein bisschen, schwebst ein bisschen hoch, über die Tischplatte hoch, so hoch wie du magst. Und du senkst es wieder ab, findest mit geschlossenen Augen die Orange wieder in der Mitte der Hand und legst sie wieder drauf. Hast du die Orange wieder gefunden?
Ja.
Gut, probierst du es nochmal. Und dann sei ein bisschen mutiger mit deiner Hand, hebe an, ein bisschen zum Vogelflug, lass die Hand mal durch den Raum schweben. Geh ein bisschen in die Weite und du sinkst wieder ab und landest wieder auf deiner Orange. Dann nimmst du die Hand weg, legst beide Hände mal hin und erzähl mir jetzt, wie sich der Unterschied zwischen links und rechts anfühlt oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt.
Der Unterschied ist nicht sehr groß, aber es gibt ihn. Die linke Hand ist ein bisschen leichter, belebter und anders mit dem Arm und der Schulter verbunden als die rechte. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Stimme einen anderen Sitz hat, auch anders klingt.
Ja, das habe ich auch gehört, aber ich höre auf meine Stimme, die hat sich auch verändert. Mit der Ansage der Übung hat sie sich verändert. Ich habe auch das Gefühl, meine Stimme ist nicht mehr so gepresst wie vorher. Jetzt versuch mal, das Gefühl, das du hast auf dieser linken Seite jetzt, auf die rechte zu übertragen. Leg beide Hände auf die Tischplatte, ohne Orange. Leg sie so hin, dass du merkst, die sind in der Schwerkraft, liegen auf die Handmitte, berührt natürlich jetzt nichts auf der Tischplatte, ist ein bisschen hohl, aber trotzdem hast du ein Gefühl, wo wäre der Mittelpunkt der Hand. Und dann genau gleiche Übung, du drückst ein bisschen den Mitte der Hand auf die Tischplatte zurück, sodass sich die Finger spannen und lösen. Und dann gehst du mit beiden Händen mal in die Höhe, machst einen Flug, spürst den Luftzug in den Handflächen und überlegst dir, wo du landen willst. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mich vorgenommen, ich habe meinen Stuhl ein bisschen zurückgedrückt und will auf meinen Knien landen mit meinen Händen. Und ich lande dann mit meinen Händen auf meinen Knien.
Das habe ich auch gemacht.
Und dort merken, die Hand liegt auf dem Knie. Das Knie ist die Verbindung zum Fuß auf dem Boden. Die Ferse kommt auf den Boden. Spüre auch die Mitte des Fußes. Und dann löse ich das wieder. Und setze mich wieder so hin wie vorhin. Jetzt mal nochmal nachspüren, was hat das gemacht mit dir jetzt?
Ich habe ein Gefühl von Stabilität. Ich habe aber auch ein Gefühl, als ob ich innerlich gefüllt sei. Und gleichzeitig auch ein Gefühl für das, was außerhalb von mir ist.
Wenn ich hier jetzt eine Körperübung mache, ist das ja eigentlich immer wertfrei, weil unser Körper ist eigentlich wertfrei. Er wird nicht bewertet von uns. Wir tun das zwar manchmal, weil wir irgendetwas nacheifern, aber grundsätzlich ist es dem Körper egal, ob wir ihn bewerten oder nicht. Er ist immer der gleiche. Den Körper stört es eigentlich nicht, es stört höchstens unsere Gedanken, aber den Körper stört es nicht, ob ich den jetzt gut oder schlecht bewerte. Das ist doch dem egal. Der ist entweder da oder er ist nicht da. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder zu dem zurückfinden. Und ich bevorzuge natürlich Übungen, die mir immer wieder die Möglichkeit geben, in etwas, was wir sagen, das ist der Startpunkt, ob das dann die Mitte genau ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich brauche einen Startpunkt, zu dem ich wieder zurück kann. Den Ort, von dem ich starte und auch weiß, ich kann wieder zurück, auch wenn ich vielleicht nie mehr dort zurückkehre, müsste ich ihn trotzdem wissen, dass ich dorthin zurück kann. Und noch einmal auf das Thema mit dem Tod. Wir wissen ja auch nicht, wo wir vor der Geburt waren. Vielleicht ist das eben der Startpunkt. Dort, wo wir dann auch wieder zurückkehren. Ich weiß das nicht. Aber grundsätzlich sind diese Mitteübungen und sich die Mitte suchen und sich der Schwerkraft überlassen, gehen eben eigentlich immer ein Hand miteinander. Weil wir finden eigentlich die Mitte nur als Erdenwesen. Wir sind eben keine Luftwesen. Und wir müssen in der Mitte immer wieder zurück in die Schwerkraft finden. Das war eigentlich die Übung.
Das fasst es ja auch sehr gut zusammen, worum es heute gehen sollte. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass die Übung, die du jetzt angesagt hast, dazu geeignet war, so etwas wie eine Pause in einem Prozess zu schaffen. Also diese Orientierungsübungen benötigen ja auch eine Zeit, die ich mir nehme und die ich mir zugestehe, um das zu überprüfen. Das finde ich noch einen Aspekt, der erwähnenswert ist, dass Akzeptanz Pausen braucht. Pausen im Prozess. Annelies.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch allen, die uns zugehört haben. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, Martina.
Tschüss, Annelies.